NDR Info. Themen des Tages.
Es ist wieder Nobelpreiswoche und den Anfang hat wie immer die Medizin gemacht. Und warum den Nobelpreis drei Forschende bekommen werden, die sich mit unserem Immunsystem befassen, das hören wir in diesen rund 25 Minuten. Außerdem schauen wir nach Frankreich, wo schon wieder der Premier nach nur knapp 4 Wochen diesmal zurückgetreten ist und fragen, was die Regierungskrise in Frankreich auch für Deutschland bedeuten könnte. Wir beginnen die Themen des Tages aber mit Hoffnungen und Erwartungen an die indirekten Verhandlungen zwischen Israel und der Terrorgruppe Hamas in Ägypten. Im Studio für Sie heute Janine Albrecht. Hallo. Genau einen Tag, bevor sich der grauenvolle Überfall der Hamas auf Israel zum zweiten Mal jährt, mit dem dann als Reaktion Israel den Krieg gegen Gaza begonnen hat, wollen heute Abend in Ägypten Vertreter beider Seiten miteinander sprechen, um auf Grundlage des Friedensplans von US-Präsident Donald Trump über ein Ende des Krieges zu beraten. Dazu müsste es aber erst einmal kommen, zu einem Abkommen zwischen Israel und der Hamas. Wie die Chancen dafür stehen, das schätzt uns gleich ein Nahostexperte ein. Vorher schildert unser Korrespondent Jan-Christoph Kitzler, welche Erwartungen es auf israelischer und auch auf palästinensischer Seite gibt.
Die ganz dicken Bretter sollen erst zum Schluss gebohrt werden, berichten israelische Medien, wobei auch die vermeintlich lösbaren Fragen nicht einfach sind. Wie und wann genau sollen die lebenden und toten Geiseln des 7. Oktober freigegeben werden? Welche Palästinenser aus israelischen Gefängnissen und Lagern kommen im Austausch frei? Für die Terrororganisation Hamas waren die Geiseln bisher eine Art Überlebensversicherung und ein Druckmittel. Nun sollen sie nach dem Plan von US-Präsident Trump alle auf einmal freikommen. Entsprechend zurückhaltend sind Aussagen, wie von Hamas funktioniert Osama Hamdan im Sender Al-Arabi. Für die Freilassung der lebendigen Geiseln muss uns Sicherheit vor Ort gewährleistet werden. Dazu müssen Schritte unternommen werden. Und dann gibt es noch die toten Geiseln, die sich zum Teil in dem Gebiet, das von der Besatzungsmacht kontrolliert wird, befinden. Andere sind verloren gegangen wegen der zerstörten Häuser, deren Trümmer noch nicht beseitigt werden konnten. Diese Dinge müssen gründlich geprüft werden. Deshalb muss darüber direkt verhandelt werden. Israel hingegen setzt weiter auf Druck. Doch während frühere Verhandlungsrunden, so wie es in Israel heißt, unter Feuer stattfanden, also mit heftigen Angriffen, hat nun Druck aus den USA dazu geführt, dass die israelischen Truppen in den letzten Stunden im Gazastreifen zumindest nicht weiter vorgerückt sind. Dabei gab es auch gestern nach palästinensischen Angaben wieder über 60 Tote. Und Israels Verteidigungsminister Katz droht, sollte die Hamas die Geiseln nicht freilassen, werde die Armee das Feuer erneut intensivieren. Doch im Vergleich zu den anderen großen Themen scheint das der Geiseln lösbar. Schwieriger ist die Frage, wie weit und wann sich israelische Truppen zurückziehen und welche Garantien es geben kann, damit der Krieg im Gazastreifen auch wirklich endet. Immerhin, Benjamin Netanyahu scheint seine rechtsextremen Koalitionspartner zum Einlenken bewegt zu haben, auch wenn Abgeordnete wie Zvi Sukkot von der Partei des religiösen Zionismus sich immer noch kritisch äußern. Er sagte im Fernsehsender Kan: Letztendlich sind wir nicht begeistert von diesem Plan. Dieser Plan bringt unheimlich viele Probleme mit roten Warnleuchten, aber wir werden diese Probleme angehen. Wir geben nicht auf. Wir sagen, was wir denken und versuchen jetzt darauf Einfluss zu nehmen. Wir befinden uns mit dem Premierminister in Gesprächen und machen unsere roten Linien klar. Wir wollen nicht, dass es so aussieht, als würden wir ihn politisch umstimmen. Deshalb werden wir andere direkte Wege nutzen. Interessant ist, dass auch Vertreter aus den USA offenbar an der Mehrheitsfindung in Israel gearbeitet haben. Das hat Oppositionsführer Yair Lapid bestätigt. Bevor und auch nachdem Präsident Trump seinen Plan vorstellte, versicherten sich seine Leute bei mir, dass das politische Sicherheitsnetz, das ich für die Rückkehr der Geiseln versprach, tatsächlich besteht. Und auf diese Frage antwortete ich ihnen mit einem klaren Ja. Dieser Plan ist machbar und dieser Plan muss umgesetzt werden. Der Hamas scheint es bei den Verhandlungen vor allem auch um das eigene Überleben zu gehen. Möglicherweise nicht militärisch. Im Raum steht die Entwaffnung der Terrororganisation und wohl auch nicht im Gazastreifen. Aber politisch im Ausland. Auch im eigenen Interesse betont Osama Hamdan, dass nach 2 Jahren Krieg, der mit dem Terror des 7. Oktober 2023 begann, die Palästinenser selbst über ihr Schicksal entscheiden sollten. Die Idee, dass ausländische Truppen in den Gazastreifen gelassen werden sollen, dass die Verwaltung des Gazastreifens in fremde Verantwortung fallen soll, kann von keinem Palästinenser so akzeptiert werden. Es gibt keinen Palästinenser, der das so akzeptieren würde, weder die Hamas noch irgendeine andere Organisation. Und so bleiben schwierige Fragen weiter ungeklärt. Der Druck ist hoch und es gibt trotzdem einen gewissen Optimismus. Aber die Verhandlungen könnten am Ende auch noch scheitern.
Soweit also die Erwartungen, die Israel und die Palästinenser an diese indirekten Gespräche über ein Ende des Gazakrieges haben. Und da wollen wir jetzt noch mal einhaken mit dem Politikwissenschaftler Jan Busse von der Bundeswehrhochschule in München. Und ich wollte von dem Nahostexperten wissen, auf was können Israelis und Palästinenser denn gerade realistischerweise hoffen?
Also ich glaube, dass es zumindest eine realistische Chance gibt, dass dieser allererste kurzfristige Schritt realisiert werden kann. Also der Austausch der noch im Gazastreifen verbliebenen Geiseln, 20 noch am Leben befindliche und 28 Leichname, gegen eben wie vereinbart 250 Gefangene mit hohen Haftstrafen und 1700 Personen, die nach dem 7. Oktober im Gazastreifen gefangen genommen wurden. Das kann klappen, aber auch da gibt es schon wieder einige Haken. Und die Haupthürden bei diesem allerersten Schritt sind aus meiner Sicht zum einen eben, dass die Hamas sich nicht unbedingt sicher sein kann, dass nicht nach diesen 72 Stunden, wo alle Geiseln freigelassen worden sein sollen, dann dieser Krieg nicht wieder beginnt. Und man muss natürlich auch sagen, da ist der Leumund von Netanyahu und auch von Trump nicht besonders gut, wenn man sich zum Beispiel daran zurückerinnert, dass im Sommer der Iran angegriffen worden ist durch Israel, während noch mit den USA verhandelt worden ist. Und darüber hinaus wird es auf jeden Fall auch noch Diskussionen darüber geben, welche Gefangenen denn da freikommen können, denn da wird Israel sicherlich nicht jeder Forderung der Hamas stattgeben, wenn es da um verurteilte Terroristen geht beispielsweise. Aber zumindest in dieser Hinsicht stehen die Chancen relativ gut, dass es klappen könnte.
Was ja diesmal neu ist, dass es eben in Anführungszeichen nicht nur um den Austausch der Geiseln und der Gefangenen geht, sondern eben auch die Zukunft des Gazastreifens in den Blick genommen wird. Das ist ja bislang auch von israelischer Seite von Ministerpräsident Netanyahu eigentlich überhaupt nicht verfolgt worden. Was denken Sie, wie umsetzbar ist das, was dann da auch in den Vorschlägen von Trump steht, nämlich die Entwaffnung der Hamas, aber Israel soll den Gazastreifen auch nicht komplett besetzen. Er hat es ja sehr detailliert sogar auf so einer Karte eingezeichnet, in welchen Phasen sich Israel da dann zurückziehen soll, zeitlichen Rahmen, den hat er weggelassen. Was ist da schwierig dann auch bei der Umsetzung, weil das würde dann ja am Ende doch auch zum Frieden führen können, oder?
Ja, also tatsächlich ist es so, dass wir ja im Januar schon mal einen Waffenstillstand hatten und da sollten diese Fragen eben in einer späteren Phase ausgehandelt werden, aber Netanyahu hat den Krieg lieber fortgesetzt. Mhm. Jetzt ist es so, dass es zumindest eine Idee gibt, wohin sich die israelischen Streitkräfte zurückziehen sollen, aber es ist, wie Sie schon richtig sagten, eben noch überhaupt nicht festgelegt, zu welchem Zeitpunkt und unter welchen konkreten Bedingungen das stattfinden soll, und dasselbe gilt auch für die Frage der Entwaffnung der Hamas. Das ist, glaube ich, eine rote Linie, weil die Hamas sagen würde, solange es keinen unabhängigen palästinensischen Staat gibt, legen wir zumindest unsere Waffen nicht nieder, die wir aus Sicht der Hamas wiederum betont zur Selbstverteidigung verwenden wollen. So wurde es jetzt kolportiert am Wochenende, also beispielsweise Sturmgewehre etc. will man nicht unbedingt abgeben. Also das sind Fragen, an denen das Ganze noch scheitern könnte, und auch bei dieser Frage des Rückzugs ist es natürlich so, dass als langfristige Perspektive dieser vollständige Rückzug der israelischen Streitkräfte wirklich der allerletzte Schritt ist. Dann haben wir noch den Punkt, dass es ja sowas wie eine internationale Übergangsverwaltung geben soll, mhm, und gleichzeitig so der Alltag der Palästinenser von so einer Expertenverwaltung übernommen werden soll. Auch da ist das Kräfteverhältnis beispielsweise nicht klar. Also es gibt noch eine Menge Unklarheiten und Unwägbarkeiten, und auf diesem ganzen Weg kann das sicherlich auch scheitern, noch das Ganze.
Wäre da nicht auch wichtig, dass da dann auch die internationale Gemeinschaft im Gazastreifen Präsenz zeigt, also sprich vielleicht UN-Blauhelme?
Das wäre natürlich ein ideales Szenario, weil wir dann auch eine völkerrechtliche Legitimation hätten. Dafür bräuchten wir ein Mandat des Weltsicherheitsrates. Das könnte tatsächlich schwierig werden, weil da dann womöglich auch Trump nochmal gegenüber den anderen ständigen Mitgliedern Kompromisse machen müsste, aber das wäre wichtig, und gleichzeitig muss man natürlich auch schauen, dass insbesondere die arabischen Staaten, die haben gesagt, wir beteiligen uns beispielsweise an einer solchen Stabilisierungsmission, so einer Art Friedenstruppe, nur wenn es wirklich auch einen belastbaren Weg, eine belastbare Perspektive hin zur palästinensischen Unabhängigkeit gibt. Und das ist natürlich etwas, was bisher in diesem Plan nur sehr, sehr vage dargestellt ist. Also gerade in dieser Hinsicht braucht es noch deutlich mehr Konkretisierung, damit eben gerade auch arabische Partner an Bord sind.
Arabische Partner sind zumindest auch an Bord. Viele islamische Länder haben ja auch ihre Zustimmung zu diesem Friedensplan von Trump auch bekundet am Wochenende. Der Druck von Trump auf Israel und die Hamas. Wie wichtig waren da diese deutlichen Worte des US-Präsidenten, damit es dann überhaupt heute zu diesen indirekten Verhandlungen kommen konnte?
Der Druck, der von US-Präsident Trump aufgebaut wurde, war elementar dafür, dass wir überhaupt an diesen Schritt kommen konnten. Und da muss man sagen, da hat Trump etwas gemacht, wovor ihm eigentlich fast jeder US-Präsident vor zurückgeschreckt ist, nämlich vor allem Druck auf Netanyahu auszuüben. Das war zum Beispiel auch etwas, da hat sich Joe Biden nicht rangetraut und ist deswegen aus meiner Sicht in seiner Gaza-Politik fundamental gescheitert. Und Trump versucht es jetzt. Die spannende Frage wird sein, hält er diesen Druck auch aufrecht? Bleibt er am Ball? Verfolgt er weiterhin diese Entwicklung oder wird es ihm irgendwann zu viel und er sagt sich, das reicht mir jetzt, ich habe keine Lust mehr. Darauf müssen wir natürlich gefasst sein, aber meine Hoffnung wäre, dass da die USA tatsächlich das Ganze sehr, sehr engmaschig begleiten.
Soweit Einschätzungen von Jan Busse von der Bundeswehrhochschule München. Und wie ist bei diesen Verhandlungen zwischen Israel und der Terrorgruppe Hamas auch die Rolle der arabischen Staaten in der Region zu bewerten? Dazu hat sich unser Korrespondent aus Kairo, Moritz Behrendt, Gedanken gemacht.
NDR Info. Die Meinung.
Die Gaza-Verhandlungen in Ägypten sind in jede Richtung offen. Sowohl die Hamas als auch die israelische Regierung werden versuchen, offene Punkte in ihrem Sinne nachzuverhandeln. Das kann sich ziehen, das kann scheitern. Es braucht schon Trumpschen Optimismus, um baldigen Frieden im Nahen Osten aufziehen zu sehen. Dennoch, seine 20 Punkte, mehr Vorschläge als Plan, zeichnen sich durch deutlich mehr Realismus aus als zuvor gehegte Fantasien einer palästinenserfreien Riviera in Gaza, die nur bei israelischen Rechten auf Begeisterung gestoßen sind. Der neue Realismus ist nicht zuletzt ein Verdienst pragmatischer arabischer Regierungen in der Region. Nach dem 7. Oktober 2023 wurden ihre Stimmen häufig nicht gehört. Inzwischen haben sie das Ohr des US-Präsidenten. Flugzeuggeschenke, ein fürstlicher Empfang in den Golfstaaten im Frühjahr und Geschäftsdeals im Verteidigungs- und Gaming-Sektor. Die Herrscher in Abu Dhabi, Riad und Doha wissen sehr wohl, wie sie Donald Trump umschmeicheln können. Das Ergebnis kann sich aus ihrer Sicht sehen lassen. In den aktuellen Plänen wird eine Annexion des Gazastreifens durch Israel abgelehnt, ebenso eine Vertreibung von Palästinensern nach Ägypten und Jordanien. Für die Regierungen in Amman und Kairo war dieses Szenario eine rote Linie. Sie zeigen sich zwar gerne solidarisch mit der Zivilbevölkerung in Gaza, bieten auch in einem gewissen Maße medizinische und humanitäre Hilfe an. Eine Aufnahme von Hunderttausenden palästinensischen Flüchtlingen ist für sie aber ein No-Go. Das zeigt, den arabischen Staaten geht es nicht in erster Linie um die Palästinenser, sie verfolgen ihre eigenen Interessen. Das ist im Großen der Wunsch nach Stabilität in der Region. Und da sind sich die arabischen Staaten ziemlich einig, als größter Störer des Friedens wird die aktuelle israelische Regierung angesehen. Bei Details hört die Einigkeit der arabischen Staaten dann schnell wieder auf. Wenn es tatsächlich nach Trumps Vorstellungen geht und der Gazastreifen im großen Stile wieder aufgebaut wird, dann werden sich staatsnahe ägyptische Bauunternehmen und Geschäftsleute aus dem Golf um lukrative Aufträge rangeln. Auch dann wird es womöglich wieder darum gehen, wer dem Ohr des US-Präsidenten am nächsten ist. Das allerdings ist noch Zukunftsmusik. Kurzfristig wäre es schon ein großer Erfolg der Verhandlungen in Ägypten, wenn endlich wieder israelische Geiseln freikommen und die Bombenangriffe auf Gaza gestoppt werden. 2 Jahre nach dem Massaker der Hamas in Israel und dem Beginn des Krieges ist es höchste Zeit.
Soweit die Meinung von unserem Korrespondenten in Kairo, Moritz Behrendt. Und unser Blick in den Themen des Tages auf die indirekten Verhandlungen zwischen Israel und der Hamas in Ägypten. Und dann weiter nach Frankreich. Das war eine kurze Amtszeit für den französischen Premier Sébastien Lecornu, der bei seiner Amtseinführung vor knapp einem Monat die Franzosen auf Veränderungen eingeschworen hatte. Und jetzt, nur wenige Stunden nachdem er sein neues Kabinett vorgestellt hatte, seinen Rücktritt erklärt hat. Caroline Düller über den heutigen Tag in Paris, die Regierungskrise in Frankreich.
Nach dem Rücktritt die Ratlosigkeit und wachsender Druck auf Präsident Emmanuel Macron. Der Anführer der Linksaußenpartei LFI, Jean-Luc Mélenchon, hatte für den Nachmittag ein gemeinsames Treffen der Parteien des Linksbündnisses vorgeschlagen. Mélenchons Ziel? Möglichst breite Unterstützung für das Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Emmanuel Macron sammeln, das seine Partei angeregt hat. Allerdings haben Vertreter der Grünen und auch der Sozialisten diesem Treffen eine Absage erteilt. Marine Tondelier, die Parteichefin der Grünen, rief Präsident Macron stattdessen erneut auf, einen Vertreter der politischen Linken zum Premierminister zu ernennen. Auch der rechtsnationale Rassemblement National erhöht den Druck auf Macron und fordert ihn auf, die Nationalversammlung erneut aufzulösen, das Parlament neu wählen zu lassen. Diese Entscheidung aber läge allein bei Emmanuel Macron, der sich bisher nicht geäußert hat. Am Vormittag hatte Regierungschef Sébastien Lecornu nach nicht einmal einem Monat im Amt seinen Rücktritt eingereicht. Hintergrund ist ein Streit mit den konservativen Républicains über Lecornus Kabinett, dem auch Ex-Wirtschaftsminister Bruno Le Maire angehören sollte. Daraufhin hatten die konservativen Républicains gedroht, aus der Regierung auszusteigen. Denn für sie gilt Le Maire als Hauptverantwortlicher für den Schuldenberg des Landes. Der Parteichef der Konservativen, Bruno Retailleau, verteidigte den Schritt im Sender TF1. Zwischen Lecornu und seiner Partei habe es kein ausreichendes Vertrauen mehr gegeben. Lecornu dagegen hatte in einer Stellungnahme am Vormittag die fehlende Kompromissbereitschaft der Parteien kritisiert.
Und über den Rücktritt von Lecornu und die möglichen Folgen habe ich mit Aileen Keller vom Deutsch-Französischen Institut gesprochen. Präsident Macron muss ja jetzt zum 6. Mal innerhalb von nur 2 Jahren einen neuen Regierungschef bestimmen. Und wer jetzt nicht so in der französischen Innenpolitik bewandert ist, der fragt sich ja schon, was ist da los in Frankreich?
Wir erinnern uns, im letzten Jahr gab es eben diese Neuwahl und mit dieser Neuwahl, die auch sehr überraschend anberaumt wurde, hat Macron seine Regierungsmehrheit, das war keine absolute Mehrheit mehr, aber doch eine im Vergleich zu den Verhältnissen, die wir jetzt in der französischen Nationalversammlung haben, doch komfortable regierungsrelative Mehrheit verloren. Wir sehen eine Nationalversammlung, die, wie schon beschrieben wurde, in 3 Lager aufgespalten ist und keines dieser Lager hat im Moment eine Mehrheit. Wir in Deutschland sind gewöhnt, dass es eben Wahlen gibt und nach den Wahlen ausgehend von dem Wahlergebnis Mehrheiten gebildet werden in den sogenannten Koalitionsverhandlungen. Das ist uns geläufig und da wissen wir aber auch, dass das mitnichten einem Selbstläufer ist und dass es uns auch in Deutschland immer schwerer fällt, angesichts der politischen Verhältnisse da gut zu Mehrheiten zusammenzufinden. Und in Frankreich ist man jetzt in der Situation, eben sich solche Mehrheiten suchen zu müssen, in einer politisch schwierigen Situation und eben ohne diesen Erfahrungsschatz über Jahre, weil eben das Wahlsystem in der Vergangenheit sehr verlässlich Mehrheiten produziert hat, auch wenn diese Mehrheiten nur bedingt eben die der Bevölkerung dann wieder gespiegelt haben.
Aber auch schon bei der Einführung von Lecornu in sein Amt gab es Proteste gegen die Regierung. Offensichtlich sind viele Menschen in Frankreich sehr unzufrieden mit der Regierung. Jetzt soll Macron wieder einen Premier bestimmen. Es gibt aber auch Rücktrittsforderungen, allen voran vom rechten Rassemblement National. Wäre es besser, neu zu wählen?
Also ich glaube ehrlicherweise nicht, dass wer glaubt, mit einer Neuwahl wären von heute auf morgen die Probleme der Mehrheitsbildung in der Nationalversammlung gelöst. Mit einer Neuwahl würde es dazu führen, dass ein ähnliches Ergebnis rauskäme, wie das, was wir im vergangenen Jahr gesehen haben. Vielleicht gewinnt der Rassemblement weiter hinzu. Vielleicht verlieren die anderen Parteien ein bisschen mehr, vielleicht gewinnen die Linken ein bisschen hinzu, Macrons Abgeordnete verlieren noch weiter. Das ist alles möglich, aber dass sich das Ergebnis fundamental ändert, das würde im Grunde heißen, dass es sowas wie diesen Front Républicain, den Pacte Républicain, also dass sich alle Parteien gegen den Rassemblement National verbünden, wie es zumindest zu großen Teilen im vergangenen Jahr noch der Fall war, dass es das nicht mehr gibt. Und dann würde es heißen, dass der Rassemblement National mit den Mehrheiten, die er an der Wahlurne hat, und das sind für französische, im französischen Wahlsystem eben schon Mehrheiten, also Anteile, mit denen man eine Mehrheit haben kann.
Sie befassen sich ja nicht nur mit der französischen Innenpolitik, sondern natürlich auch das Deutsch-Französische Institut mit den deutsch-französischen Beziehungen. Wie kann denn jetzt auch diese Krise in Frankreich auch hier in Deutschland sich bemerkbar machen? Sprich, wie verlässlich ist denn Frankreich gerade auch als Partner für die deutsche Politik, zum Beispiel auch bei europäischen Fragen, wo beide Länder ja doch in letzter Zeit wieder ganz gut zusammengearbeitet haben?
Ja, das stimmt. Da wurde mit dem Ministerrat Ende August tatsächlich eine umfängliche Reform und Agenda für Europa und Agenda auch der deutsch-französischen bilateralen Zusammenarbeit verabschiedet. Ich meine, wenn man sich die Zusammensetzung der neuen und jetzt schon wieder Geschäftsführenden im Amt seienden Regierung anschaut, dann ist da natürlich personell zunächst mal eine gewisse Kontinuität da. Kontinuität, die zwar auf der einen Seite kritisiert wurde, aber die natürlich schon dazu beitragen kann, dass dieser Gesprächsprozess, der auf der Arbeitsebene, aber eben auch auf der politischen Ebene zwischen dem Kanzleramt und dem Präsidentenpalast, aber auch in den Ministerien, dass da angeknüpft werden kann, dass da weiter gearbeitet werden kann an Dossiers, die politisch nicht ganz so sensibel sind. Da den zugegebenermaßen geringen Spielraum, aber den begrenzt vorhandenen Spielraum eben doch einfach nutzt.
Und das sagt Aileen Keller vom Deutsch-Französischen Institut zum Rücktritt des französischen Premiers Le Cornu. Gerade macht ja mal wieder die ein oder andere Erkältung die Runde und wer schnell wieder fit werden will oder gar nicht erst krank werden möchte, der versucht es dann vielleicht mit Ingwer, heißer Zitrone oder anderen Hausmittelchen, sein Immunsystem zu stärken. Wie das Immunsystem genau funktioniert, das wissen drei Forschende, die dafür in diesem Jahr den Medizin-Nobelpreis bekommen werden. Sie machen den Auftakt in dieser Nobelpreiswoche. Was Mary Branco, Fred Ramsdell und Shimon Sakaguchi erforscht haben, das erklärt Julia Weschenbach.
Wenn sich das Immunsystem plötzlich gegen den eigenen Körper richtet, dann sind Krankheiten die Folge. Diabetes Typ 1, Multiple Sklerose und Arthritis etwa. Bestimmte Zellen in unserem Körper können aber verhindern, dass es überhaupt erst zu solchen Autoimmunerkrankungen kommt. Daran haben die drei diesjährigen Nobelpreisträger geforscht, sagt Marie Warren Hellenius vom Stockholmer Nobelkomitee. Unser Immunsystem schützt uns vor Viren und Bakterien. Es muss sehr viele verschiedene Dinge erkennen und dabei besteht immer ein gewisses Risiko, nämlich dass es sich gegen gesunde Körperzellen richtet. Der diesjährige Nobelpreis für Physiologie oder Medizin befasst sich damit, wie der Körper und das Immunsystem diese autoreaktiven Zellen regulieren, sodass wir uns gegen alle Bakterien und Viren schützen können, die jemals auftreten könnten. Fred Ramsdell, Shimon Sakaguchi und Mary Branco haben sich in ihrer Forschung mit den sogenannten regulativen T-Zellen beschäftigt. Das sind eine Art Wachmänner unseres Immunsystems. Der Japaner Sakaguchi zeigte 1995, dass die besonderen T-Zellen wirklich existieren. 2020 wurde er dafür mit dem Paul-Ehrlich- und Ludwig-Darmstädter-Preis ausgezeichnet. Dies sind spezialisierte Zellen, die für die Regulierung der Immunabwehr verantwortlich sind. Wenn man ihre Zahl ein wenig erhöht oder reduziert, sie stärkt oder schwächt, dann kann das zum Schutz gegen zahlreiche Krankheiten beitragen, denke ich. Ramsdell und Branco bauten auf diese Forschung auf und machten 2001 bei Experimenten mit Mäusen eine weitere wichtige Entdeckung. Sie fanden heraus, dass manche Tiere besonders anfällig für Autoimmunkrankheiten waren, weil sie eine Mutation in einem Gen aufwiesen. Und konnten später zeigen, dass genauso eine Mutation auch bei Menschen eine sehr seltene Krankheit auslösen kann. Sakaguchi wiederum stellte einen Zusammenhang zwischen den beiden Entdeckungen her. In Zukunft könnten die Erkenntnisse der Preisträger auch bei der Behandlung von Krankheiten angewendet werden, sagt Marie Warren Hellenius vom Nobelkomitee. Dieses Verständnis darüber, wie wir unser Immunsystem in Schach halten, damit es unseren eigenen Körper nicht angreift, lässt sich medizinisch und zur Entwicklung von verschiedenen klinischen Behandlungen nutzen. Man kann versuchen, diese Zellen zu vermehren, um Autoimmunkrankheiten zu behandeln. Oder zum Beispiel versuchen, die Wirksamkeit dieser Zellen zu verringern, damit unser Immunsystem etwa Krebs in unserem Körper besser bekämpfen kann. Die US-Amerikanerin Mary Branco ist erst die 14. Frau, die den Nobelpreis in Physiologie oder Medizin bekommt, von insgesamt nun 232 Preisträgern. Sie forscht derzeit am Institute for Systems Biology in Seattle. Auch Ramsdell ist US-Amerikaner und arbeitet an einem von ihm mitgegründeten Biotechnologieunternehmen in San Francisco. Sakaguchi ist an der Universität von Osaka tätig. Er war der Einzige, den das Nobelkomitee vor der Verkündung persönlich informieren konnte, sagt Thomas Perlmann, Generalsekretär des Komitees. Ich habe ihn in seinem Labor erreicht und er klang unglaublich dankbar und hat mir gesagt, es sei eine fantastische Ehre. Er war sehr bewegt von der Nachricht.
He was quite taken by the news.
Über überreicht bekommen die drei Forscher ihre Auszeichnungen bei einer Feier in Stockholm am 10. Dezember, dem Todestag des Preisstifters Alfred Nobel. Der renommierte Preis ist hoch dotiert. Pro Nobelpreis beträgt das Preisgeld 11 Millionen schwedische Kronen, umgerechnet knapp 1 Million Euro.
Und damit enden diese Themen des Tages, die Sie natürlich auch immer als Podcast hören können, wenn es zeitlich mal nicht mit uns im Radio passt.